Und herzlich willkommen im Podcast Lust auf Leben. Wir sind Lena
und Laura, zwei Frauen, einzigartige Geschichten und unendlich viel Lust auf Leben.
Wir nehmen dich mit in unseren Alltag. Echt, ehrlich und herzlich.
Hast du auch Lust auf Leben? Dann lass uns loslegen.
Hallo und guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Schön hast du eingeschaltet zu Teil 2. Und bevor ich hier jetzt weiter quatsche, allerwichtigste Frage: Hast du dir Teil 1 von dem Interview mit der lieben Uli angehört? Falls nicht, dann bitte stopp hier doch und hör dir zuerst Teil 1 an, weil Teil 2 ohne Teil 1 macht keinen Sinn. Und falls du dir Teil 1 schon angehört hast, dann bist du jetzt ready und gut vorbereitet für Teil 2. Und ich würde sagen, du weißt alles, was du wissen musst. Mach's dir bequem, hol dir eine Tasse Tee oder vielleicht auch direkt was zum Schreiben, um dir das ein oder andere aufzuschreiben. Und ich würde sagen, das war's jetzt hier von mir, meinem Schnitt-Outro. Und ich übergebe direkt an Uli, die direkt weitermachen wird mit der Umgebung Nummer 3. Viel Spaß! Gut, nach der 2 kommt die 3.
Ja, so schaut's aus. Yes, und bei der 3 haben wir die Küchenmenschen. Und die Küchenmenschen, wenn wir so ganz plakativ sagen, sind diejenigen, die richtig geil kochen können. Alle so, nee, ich mag nicht kochen. Nein, aber wir nehmen das jetzt einfach mal als Beispiel, was zur Küche ganz gut passt. Küchenmenschen sind diejenigen, die zaubern können. Die haben einfach irgendein besonderes Talent oder auch viele, viele Talente natürlich und können aus vielen einzelnen Dingen was Neues machen, was Besonderes machen. Eben wie beim Kochen. Ne? Man macht den Kühlschrank auf, sieht so seine 5, 10 Zutaten und die meisten so, boah, keine Ahnung. Dann haben manche einfach Talent fürs Kochen, aber Küchenmenschen, die sehen einfach, nehmen sich das und dann bauen die ihren Hexenkessel auf oder ihren Topf und dann fangen die an, irgendwas daraus zu machen und es wird einfach was. Also, wenn es jetzt nicht das Kochen ist, weil viele Küchenmenschen Kochen vielleicht gar nicht so geil finden, es geht auch ums Nähen oder ums Malen oder ums Ölemixen zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt Fachberaterin ist und da einfach sehr große Liebe für hat, ist das ja, ne, ich mache dir eine Ölmischung, das ist totale Hexenkunst, also das ist Küchenumgebung. Und ich hatte mal eine Schneiderin als Kundin. Das ist auch, finde ich, ne, du hast unterschiedliche Textilien. Also ich könnte daraus nichts machen, außer dich drüber werfen. Das wäre deine Decke so. Und die fangen an zu schneidern und die sehen das so richtig im Kopf. Oder Küche kann auch sein Fotografie. Ja, also man sieht eine Situation und macht daraus ein Foto. Was macht man mit dem Foto als Fotograf? Man nimmt es und bearbeitet es. Man macht daraus trotzdem noch was Neues. Oder ein Reel schneiden für Instagram. Ja, das ist totale Küchenumgebung. Einfach, man nimmt etwas und macht daraus was anderes. Macht daraus etwas Neues.
Und auch so Handwerkssachen, also so in
ja,
der Werkstatt?
Alles. Ja, ja. Alles so, jede Art von Produktionsstätte ist totale Küchenumgebung. Und das Zweite, was Küchenmenschen auch haben, sind die Menschen. Also ich würde sagen, dass keine Umgebung so sehr mit den Menschen verbunden ist wie die Küchenumgebung. Also Küchenmenschen brauchen ihre Community, brauchen ihre Herzensmenschen. Nicht irgendwelche Menschen, sondern Menschen, mit denen sie irgendwas verbinden. Ne? Die Familie, die Freunde, aber auch ganz egal. Und die mögen das auch, sind auch eher städtisch veranlagt. Die mögen das zum Beispiel auch, irgendwo hinzugehen und dann so dieses, oh, da könnte ich ja wen treffen, den ich kenne. Ja, ich gehe jetzt auf ein Konzert und da könnte ich ja wen treffen, den ich kenne und der das auch geil findet. Also die mögen das, im Englischen sagt man to bump into someone. Also jemand zufällig irgendwo treffen. Und das ist halt am Dorf ja auch eher schwieriger, sagen wir so, außer beim Sonntagsspaziergang. Und weiß ich nicht, Küchenumgebung ist zum Beispiel auch eine Messe. Also da ist man dann als Messenaussteller, man hat vielleicht einen Stand und dann kommen immer Menschen zu einem und die kommen ja, weil sie Interesse haben an dem, was du anbietest. Das heißt, du triffst hier Menschen, die das gleiche Interesse haben wie du. Ja, und du kooperierst in irgendeiner Form ja mit dem Messestand neben dir. Hoffentlich im positiven Sinne. Und diese Menschen, also ohne Menschen gehen mir Küchenmenschen kaputt. Also die brauchen ihre Community. Können natürlich auch mehrere Communities sein. Aber eine Freundin von mir hat jetzt einen Verein gegründet mit zwei anderen und die geht darin total auf. Ja, also das ist Küchenumgebung. Du machst irgendwas Neues mit anderen Menschen. Das ist total genial. Ja.
Okay. Ich habe gerade nicht im Kopf, ob ich Küchenmenschen in meinem Umfeld habe, aber wenn ich denen was Gutes tun möchte,
verbring Zeit mit ihnen.
Zeit, okay.
Ja, einfach Zeit bei irgendeinem Hobby oder bei irgendwas, was man gerne zusammen macht. Und wenn es wirklich auch nur spazieren gehen, ist es natürlich auch in Ordnung, aber Küchenmenschen kreieren halt gern was Neues. Aber ja, zusammen tanzen gehen ist auch cool. Ja, da kreiert man einfach gute Energie. Ja, ich glaube, das ist ganz cool.
Und mögen die das, wenn man beim Handwerkeln oder Kochen oder Öle mixen, wenn man denen da hilft? Oder sind die so, geh bloß weg, das ist hier mein Reich?
Da kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, aber Vorsicht, auch hier Schublade. Ich möchte nicht zu sehr unterscheiden zwischen links und rechts, weil uns das so limitiert. Und das finde ich grundsätzlich nicht gut. Aber wie gesagt, wenn der Pfeil nach links zeigt, dann ist man ein Nasser. So heißt das. Wet heißt das. Na, ich glaube schon. Ist ein nasser Küchenmensch. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, aber ich glaube, es war nass. Das heißt, man wird selber aktiv. Das heißt, man kreiert Feuer quasi. Kann man sich das vorstellen. Man schwitzt beim Tun. Und möchte das dann vielleicht eher alleine machen. Ja, man wird ja aktiv in seiner Umgebung. Wenn man aber ein trockener Küchenmensch ist, dann sind das vielleicht hier eher geistige Prozesse. Also eben wie eher dieses, ich erstelle ein Workbook zum Beispiel, wäre auch ein Küchending. Also eher was Geistiges, also da produziert man ja in dem Sinne nichts, kein Schmuck oder so. Und diese Menschen beobachten ja auch gerne andere dabei. Also ich war mal mit zwei Küchenfreundinnen, passive Küchenfreundinnen, war ich im Urlaub. Ich habe gekocht und die haben mir dabei zugeschaut. Das ist auch Küchenumgebung, ne? So, sie haben wen beobachtet, während sie was getan haben. Oder Backsendungen schauen im Fernsehen ist auch Küchenumgebung, ne? Einfach dabei zuschauen, wie andere backen.
Okay, das heißt, es kann quasi auch sein, dass man, wenn man jetzt die eher passive Küchenumgebung hat quasi, dass es einem total was gibt, wenn man diesen Kreationsprozess einfach, wenn man da anwesend ist und den quasi beobachten kann, aber man muss es dann gar nicht zwingend immer selbst tun.
Man muss nicht zwingend, nein. Mhm. Es gibt ja auch, wie gesagt, ne, ich hoffe, ihr merkt das, man kann ja so dermaßen ums Eck denken bei jeder Umgebung. Das ist nicht so festgefahren auf Küche und so. Und es gibt halt ein Handwerk, das liegt mir, das mache ich, das finde ich cool, da bin ich dann, da kreiere ich etwas. Aber es gibt ja noch 20 Millionen andere Handwerke, da schaue ich dann halt gerne zu. Weil mir gibt das jetzt nichts, ich kann das vielleicht nicht, aber ich esse halt gern Kuchen, ne? Oder ich esse halt dann gern zum Mittag und schaue halt gern zu. Ja.
Verstehe.
Also ich bin ja ein kleiner Control-Freak. Ich mag das ja nicht, wenn mir jemand hilft in der Küche, aber das hatten wir ja schon, das Thema. Wenn ich Gäste habe, sollen die sich hinsetzen und die Klappe halten.
Ja, und deine Familie sind ja keine Gäste. Dürfen die Karotten schneiden?
Ja, wenn es sein muss.
Aber die machen das bestimmt falsch, oder? Nicht in der Größe, die du möchtest.
Ja, und es dauert ewig. Ja, man soll ja Kinder dabei unterstützen, dass sie einem helfen. Deswegen ertrage ich das dann. Aber so grundsätzlich...
Duldest sie in der Küche.
Ich dulde das, genau.
Deine Jungs sind beides Projektoren?
Na, wir sind ein sakraler Haushalt.
Ah, sehr gut. Viel Energy.
Sehr, sehr viel. Und da bin ich noch die mit der wenigsten Energie. Ja, ich habe nur ein definiertes Zentrum und die anderen haben 2 und 3. Also auch
dann
der
ist
Mann.
Was los? Ja, was los bei euch?
Ich bin die halt dann immer zu Hause.
Sehr gut. Gehen wir weiter
zu 4.
Meiner Umgebung.
Genau, zum Berg. Und Bergemenschen sind gern draußen in der Natur. Sind gerne aktiv draußen in der Natur. Kann aber auch sein, dass sie eher gerne mit der Gondel nach oben fahren auf den Berg, statt hoch zu wandern. Das überlasse ich dann dem Bergemenschen selber, das zu entscheiden. Und draußen in der Natur sein muss ja nicht immer gleich sportlich sein. Aber sie sind halt einfach gern draußen, wuseln vielleicht auch gerne draußen herum, im Garten oder so. Und haben einfach eine sehr besondere Beziehung zur Natur. Bergemenschen sind ja quasi oben am Berg. Und ganz oben am Berg, Lena, da haben wir auch drüber gesprochen, da hat man einfach eine ganz andere Anbindung nach oben. Und deswegen sagt man, sind das in der Regel sehr spirituelle Menschen oder Menschen, die sich irgendwie anders angezogen fühlen von diesen Themen. Ja, auch hier wird nicht zu 100% immer stimmen. je nachdem, wie man aufgewachsen ist, wie man konditioniert ist, wie alt man ist und so weiter. Also grundsätzlich ist das da. Und Bergemenschen stehen immer gern über den Dingen. Es sind auch Menschen, die immer so den edleren Weg nehmen, um irgendwo rauszukommen. Also es sind vielleicht auch eher höflichere Menschen. Wäre jetzt so eine These von mir. Und sie orientieren sich einfach sehr nach oben. Das heißt, wenn es mal ruckelt im Leben, darf man sich nach oben begeben. Auf den Berg, auf den Turm, auf die Sofalehne, auf dem Tisch. Also ich habe schon Bilder gesehen von Followerinnen oder Kundinnen, die haben mir Bilder geschickt von ihren Kindern, die auf dem Tisch ihre Hausaufgaben machen. Das ist halt Bergeding, ne? Oben sitzen. Ist halt so ein Hochbett. Ja, ist halt für Bergenmenschen auch. Also immer so nach oben und den Blick nach oben. Menschen, die einen begeistern. Und nach oben blicken meine ich jetzt nicht nur so auf physische Dinge, sondern sich gerne inspirieren lassen, so von anderen Dingen. Also wenn man so oben am Berg steht, sieht man ja auch einfach ganz andere Dinge, als wenn man so höhlenmäßig unten sitzt und sich einkuschelt. Deswegen sind das, für mich hat das so eine totale Schützenenergie, ne? So Philosophie und Philosophieren und so. Und Religion, sich nicht damit identifizieren unbedingt, sondern einfach mal schauen, was gibt's denn dann noch und was machen die eigentlich so? Also die sind eher weiter oben. Und sie mögen es eher clean im Haus, also nicht so, ihr müsst euch vorstellen, zu Hause, wenn so viel rumsteht, so viele Möbel oder so viel Zeug, so viel Deko, dann kann die Luft nicht gut zirkulieren. Und der Bergemensch liebt aber die frische Luft. Und Luft und Sauerstoff muss aber zirkulieren. Deswegen empfehle ich Bergemenschen, stell dir nicht so viel Deko hin, schau, dass aufgeräumt ist, nicht so viele Möbel, orientier dich, schau, also geh auch mal in eine andere Ecke deines Zimmers und schau, wie schaut denn der Raum aus? Passt das so für mich? Ja, also Bergemenschen dürfen ganz oft auch ihre Perspektive wechseln. Und die mögen das in der Regel auch, ihre Perspektive zu wechseln, jetzt optisch betrachtet, aber auch vom Mindset her zum Beispiel. Also sich einfach mal eine andere Meinung anhören zu irgendeinem Thema. Weil man am Berg kann man sich ja 360 Grad drehen und deswegen kann man wirklich einfach mal auch jede Perspektive betrachten.
Ich fühle das alles so sehr. Ich bin glaube ich, so ein typischer Bergemensch. Also, aber alles, was du gerade gesagt hast, ja. Ich setze mich gerne einfach auf den Tisch. Ich setze mich hier manchmal einfach auf die Kommode, warum auch immer. Oder auf die Sofalehne. Also ja, fühle ich sehr.
Ich fand es gerade auch so krass, weil, also mein Partner ist ja auch Bergemensch. Und du hast gerade so viele Dinge beschrieben, wirklich die, also das findet bei uns täglich statt. Also wie oft, ja, zum Beispiel ich sitze auf dem Sofa und er sitzt auf der Fensterbank. Oder wenn es zum Beispiel darum geht, wie wir einen Raum einrichten, dann bin ich diejenige, die die Kissen und die Decken und dann gibt es noch die Teppiche und hier Deko. Und er ist immer so, ja, können wir es bitte so minimalistisch wie möglich halten? Und bei uns wird auch regelmäßig aussortiert, damit es nicht zu viel und zu voll wird quasi. Also so krass, ja.
Und wenn ihr euch vorstellt, so Märktemenschen, die sammeln ja gern Dinge. Und Küchenmenschen, die haben ja diesen Erschaffungsprozess und deswegen ist es bei denen oft einfach ein bisschen chaotisch. Die brauchen auch ein bisschen so das Chaos. Wenn alles so clean ist, das ist für Küchenmenschen nichts. Wenn du jetzt aber eine Familie hast, wo diese drei, also Märkte, Küche und Berge, zusammenkommen. Eine Freundin von mir ist Bergemensch, ja, die kriegt permanent die Krise, wenn zu viel rumsteht. Also so ganz cleane Oberflächen. Und ihre zwei Töchter sind aber Markt und Küche. Und sie hat gesagt, Uli, wenn du mir das nicht gesagt hättest, ich hätte alles rausgeschmissen. Die eine sammelt nur Stöckchen und irgendwelche Steine. Und so, was Kinder hat zu sammeln. Und die andere hat 20 Millionen Stifte und irgendwelche Aufkleber und Sticker und ja, küchenmäßig so, ich möchte irgendwas kreieren. Ja. Und sie hat gesagt, in ihren Zimmern dürfen sie so sein, wie sie sind. Und dann in den gemeinsamen Zimmern quasi muss dann halt ein bisschen bergemäßig, ein bisschen weniger los sein.
Aber wie wertvoll das Wissen da ist. Weil ich, wie du sagst, wenn sie es jetzt nicht gewusst hätte, hätte sie wahrscheinlich gesagt, okay, alles raus. Aber da sie es weiß, haben sie dann geguckt, dass sie halt irgendwie einen coolen Kompromiss finden, weil, also ich habe mir das auch gerade gedacht, so Berge und Märkte ist wahrscheinlich schon eine krasse Kombi. Also wir haben jetzt zum Beispiel Berge und Höhle und wir merken schon, dass es teilweise ein bisschen tricky ist. So morgens, wenn mein Partner aufsteht, macht er das große helle Licht an der Decke an morgens, wenn ich aufstehe, mache ich erstmal das kleine Licht in der Ecke an, so dass so ganz gedimmte, dezente Beleuchtung ist. Aber
oh, das kenne ich. Das kenne ich, wenn ich morgens das Frühstück für meine Kinder mache, also die das, was sie dann mitnehmen, dann machen die manchmal das helle Licht an. Vor allem jetzt im Winter, ich so, mach das aus. Das ist, kriege ich Zustände. Ich mache dann immer nur das Licht über der Kücheninsel an, ne? Dieses, das so. Nur dieser ja, Spot, damit ich sehe, dass ich mir nicht schneide. Aber ja, Laura, voll bei dir.
So geil. Ja, ich liebe das auch. Auch in der Küche, wenn ich da manchmal abends was mache und es ist schon dunkel, mache ich nur das Licht an der Dunstabzugshaube an und alles andere ist aus und oh, ich fühle mich dann so gemütlich, das ist richtig schön.
Ja.
Und Lena denkt sich wahrscheinlich, um Gottes Willen, nein.
Hell, man muss doch was sehen. Ich kann auch nicht, wenn es zu dunkel ist, kann ich nicht essen, weil wenn ich nicht sehe, was ich esse, dann kann ich das nicht essen. Und ich meine so, also die Leute finden das manchmal peinlich, aber wenn wir im Restaurant sind, ist ja manchmal so dunkel. Und ich möchte mein Essen kurz mal sehen, dann hole ich mein Handy raus, Taschenlampe an und muss mir einmal mal meinen Teller angucken.
Sehr also ich habe im Restaurant, ist es ja ganz oft, dass man über dem Tisch nur eine Leuchte hat und sonst ist relativ dunkel. Und manchmal hängt die aber so blöd, dass sie einen blendet. Da kann ich nicht lang sitzen. Also ich habe zu meinem Mann auch tatsächlich schon, wir müssen uns woanders hinsetzen. Wir müssen bitten um einen anderen Tisch. Oder wenn wir so irgendwo hingehen und es gab schon mal ein Restaurant, da habe ich mich 5-mal umgesetzt, bis es mir gepasst hat. Er kriegt dann immer schon die Krise, aber er kennt mich schon. Aber es geht nicht anders. Wenn es zu sehr blendet, oder im Büro, ich hatte im Büro mal so eine Röhrendings da, ne, was man so im Büro halt hat. Ich habe richtig Kopfschmerzen gekriegt. Dann habe ich meinen Kollegen bitten müssen, die mir rauszuschrauben. Der hat die mir dann rausgeschraubt.
Damit es schön dunkel ist.
Nein, die blendet einfach. Ich habe lieber ein Tischlicht, ne? Aber gut, das sieht man jetzt nicht, wenn man den Podcast hört, aber ich habe lieber so eine schöne Tischlampe, die einfach den Spot beleuchtet, aber mir nicht in die Augen geht.
Ja,
hatten die damals in der Höhle auch nicht. Die hat denn nur das Feuer in der Mitte.
Das so geflackert hat, schummrig.
Ganz genau.
Bevor wir gleich zur nächsten Umgebung wechseln, weil ich das so schön finde, weil du hast damit, glaube ich, vorhin unbewusst angefangen, immer zu sagen, ja, was man der Person denn was Gutes tun kann. Was kann man denn so Bergemenschen wie mir Gutes tun oder eine Freude machen?
Rausgehen, draußen Zeit verbringen, in der Bewegung vielleicht. Oder wie gesagt, dann eben doch mit der Gondel auf den Berg fahren. Wenn man Ausflüge macht, ich wohne ja hier in der Nähe von Wien und hier ist alles sehr, sehr flach, dann vielleicht eher nach oben gehen auf dem Aussichtsturm oder eben diese eher mentalen Sachen, so dieses Inspirieren, sich was Neues anschauen, Perspektive wechseln, eine Dokumentation anschauen oder wie gesagt ins Museum gehen oder sich eine Ausstellung zu irgendeinem Thema. Ich glaube, das wäre ganz cool. Und eben also nicht komisch schauen, wenn Lena sich auf dem Tisch sitzt.
Ah ja, das wäre auch gut. Danke. Lass mich sitzen, wo ich will.
Ja. Wenn wir zu Farbe 5 kommen, haben wir das Tal, also den Talmenschen. Und der sitzt zum Beispiel nicht auf dem Tisch, der sitzt unterm Tisch.
Und lass den da auch.
Genau, also schaut's nicht komisch, wenn der Talmensch gerne vorm Sofa sitzt, statt auf dem Sofa. Ich habe tatsächlich mal im Tal mit einer Talfrau den Tipp gegeben im Büro. Sie hatte so ein Großraumbüro und da muss man halt wirklich so, es muss einem einfach scheißegal sein, wie die Menschen gucken. Wenn du inspiriert werden musst, wenn du plötzlich das totale Loch hast oder so, setz dich am Boden. Bergemenschen, kauft euch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja, damit ihr stehen könnt beim Arbeiten, wenn ihr wollt. Oder immer hoch und runter fahren, Perspektive wechseln. Der Talmensch, da geht es eher nach unten. Also da geht es um den Boden. Die haben eine, also Bergemenschen sind ja mit dem Universum nach oben verbunden und der Talmensch hat die Erdung am Boden mit Mutter Natur. Ja, dann empfiehlt man denen auch gerne mal barfuß zu laufen oder eben wirklich am Boden zu schlafen. Ja, nicht immer braucht man ein richtiges Bett, Matratze am Boden, reicht auch völlig. Ja, totales Talding. Und Talmenschen, bei denen geht es um Informationen, um den Informationsaustausch. Ich, du und was sagst du mir, was sage ich dir? Bei Märktemenschen ist es, was gebe ich dir an Dingen und was gibst du mir dafür zurück? Und der Talmensch gibt und nimmt aber Informationen, also Dinge, die man nicht anfassen kann. Ja, und der ist gern informiert, der mag es auch, wenn er die Informationen gut hört. Talmenschen sind sehr geräuschempfindlich, ja, sehr empfindliche Ohren. Was aber, also der eine Talmensch findet das unangenehm oder zu laut oder zu leise und der andere Talmensch empfindet es anders. Also hier ist, darf man auch mal schauen, jeder Talmensch ist halt anders. Und der eine schläft sehr gut, wenn der Fluss quasi direkt am Fenster entlang rauscht und für den anderen ist das eher unangenehm, der mag das eher so in der Ferne. Oder auch gar nicht. Und das größte Geschenk, was man Talmenschen machen kann, ist einfach richtig geile Noise Cancelling Kopfhörer. Also sage ich immer, jetzt ist Weihnachten schon vorbei, aber der nächste Geburtstag kommt bestimmt. Und wenn Talmenschen die, es ist so ein bisschen eine Projektor, so ein Projektor-Ding, finde ich, weil Projektoren sich ja auch einloggen in einen anderen Menschen und Talmenschen loggen sich ein in eine Umgebung. Also das ist wie, als ob die so einen Stecker hätten und sich dann so einstöpseln. Und dann so die Energie von so einem Ort aufsaugen. Und die saugen nicht nur das auf, was man so sieht, sondern auch Frequenzen, Schwingungen oder auch den Ruf von einem Ort. Talmenschen könnten immer, weiß ich nicht, ins gleiche Restaurant gehen. Und wenn die dann aber irgendwo sehen, auf Instagram oder so, dass die eine Kontrolle hatten, was Lebensmittel angeht oder Sauberkeit, dann kann es sein, dass sie plötzlich so ein Gefühl haben von, da ist ja eine komische Schwingung dabei, dann würden die da nicht mehr hingehen. Da darf man auch sehr achtsam sein. Und ja, also Talmenschen, da geht es um Schwingungen, Frequenzen, am Boden sitzen und sich einloggen in Energien von einem Ort. Die sind da sehr empfänglich für.
Würdest du sagen, die Talmenschen, also das ist jetzt eine steile These, dass es für die noch viel wichtiger ist, sich bewusst zu sein, wo man sich befindet und wie die Umgebung gerade ist?
Ja, würde ich schon sagen. Nicht zu 100, kann man natürlich nicht zu, Alex.
Ach, und stimmt gar nicht, noch ein anderer auch noch. Ja, ich kenne zwei Menschen. Ja. Und Alex, stimmt.
Und es kommt natürlich immer noch darauf an, wenn man jetzt noch ein undefiniertes Selbst hat zum Beispiel, natürlich noch viel mehr. Wenn man jetzt ein sehr stark definiertes Selbst hat und generell vielleicht eine sehr stark definierte Chart und alle Pfeile in den Variablen zeigen nach links, ist man dafür vielleicht nicht so anfällig. Aber wenn man halt grundsätzlich sehr anfällig ist für diese Schwingungen, ist halt Tal nochmal boom. Ja, also es gibt da nochmal so ein extra Ding.
Ja. Mir ist jetzt gerade in diese, ich kenne auch einen Talmensch, habe gerade die Chart aufgemacht. Dieser Mensch hat noch ein komplett offenes Selbst. Also
ja.
Crazy wichtig, wo, wie, super. Mit wem.
Ja. Genau. Ich habe mal gelesen von einem Talmenschen, der war wandern in den Bergen. Ganz weit oben, wo die Luft ja immer dünner wird. Und wenn die Luft dünn wird, findet es der Bergemensch geil. Ja, der kommt damit gut klar. Und der Talmensch, der braucht eher so gesättigt, der braucht halt viel Sauerstoff quasi. Und dann hat jemand beschrieben, wie man dann zurückgefahren ist, irgendwann sich seine Stöpsel reingetan hat und Musik gehört hat. Der hat sich quasi eingeloggt in seine Lieblingsmusik, um das zu ertragen. Ja, also man muss sich dann, es sind auch sehr digitale Menschen. Also ich würde sagen, dass Talmenschen sehr digital sind. Also wir sind alle irgendwie digital, weil wir leben, wo wir leben. Aber die haben so eine Affinität, weil man sich damit halt irgendwo einloggen kann. Ja, in den Film, in der Dokumentation, in dem Podcast, in ein Online-Seminar, alles Talumgebung.
Ja, so crazy. Ich hatte gerade nochmal so viele Aha-Momente, als du das gesagt hast, weil ich habe auch eine Person in meinem engen Umfeld, die Talmensch ist. Und es hat gerade nochmal so viel Sinn gemacht. Also zum einen, dass sich das so aufpotenziert nochmal. Also zum Beispiel diese Umgebungssensibilität, wenn man jetzt zum Beispiel ein offenes Selbst hat oder so. Und auch, dass es diesen Projektor-Vibe teilweise haben kann. Weil die Person ist nämlich eigentlich ein MG, aber auch, wie du gesagt hast, super umgebungssensitiv und spürt so klar, wenn sie irgendwo hingeht, wie da gerade die Schwingung ist. Und ich dachte mir schon immer so, ja krass, aber okay, das erklärt das Ganze dann irgendwie nochmal.
Ja.
Lena, du wolltest, glaube ich, gerade auch noch was sagen, gell?
Also, ich wollte sagen, das Geschenk für Talmenschen, gute Kopfhörer und wenn die sagen, hier ist komisch, ich möchte eine andere Umgebung, einfach stehen lassen und mit denen weiterziehen.
Ja, das würde ich aber sowieso allen empfehlen.
Sowieso, aber wenn jemand sagt, komm, wir gehen lieber da drüben in das andere Café, dann einfach mitgehen.
Ja, wenn die dem Vibe, wenn da irgendwas nicht passt. Der Körper ist viel schlauer als unser Hirn. Und wenn der Körper irgendwie sagt, boah, nee, das geht hier nicht, dann bitte geht's weg.
Ja, Laura.
Ich wollte auch noch eine Frage stellen, also wenn ich noch eine Frage stellen darf zur Talumgebung. Weil du hast gesagt, dass die so, also dass es ja auch viel um dieses Thema Information geht und dass sie auch gerne informiert sind. Und also auf jeden Fall, ich stimme dir da voll zu, man darf immer ultra aufpassen mit Schubladen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel Reflektor ist, der ja Überraschung als, also ja, irgendwie dazugehört, aber jetzt mal das ausgeklammert, würdest du sagen, Teilmenschen finden es gar nicht so geil, grundsätzlich überrascht zu werden, sondern die sind lieber eher vorher informiert? Oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
Sie sind gern informiert, aber nicht, weil sie nicht gern überrascht werden. Weil
Okay.
Überraschung heißt ja, also so wie wir es jetzt meinen, ist ja eher die Kontrolle über etwas. Das würde ich dem Teilmenschen jetzt eher nicht zuordnen. Es ist einfach dieses, ich logge mich gerne in ein Informationsfeld ein.
Okay, verstehe, danke schön. Okay, dann haben wir jetzt noch die letzte Umgebung.
Genau, da haben wir die Küste. Und die Küste, wenn wir uns wirklich eine Küste vorstellen, dann stehen wir da entweder am Wasser oder oben an der Klippe und schauen hinaus. Und der Küstenmensch ist so, ich habe jetzt alles gesehen. Ich habe für Sicherheit gesorgt, ich hatte die Auswahl, ich habe gekocht, ich habe irgendwas erschaffen, ich war die Hexe. Dann habe ich mich oben am Berg 20.000 Perspektiven eingenommen. Dann habe ich mich über diese Perspektiven im Tal wieder ausgetauscht. Und jetzt stehe ich an der Küste und denke mir, was gibt's denn da noch? Ich sehe ganz da hinten, sehe ich da noch eine kleine Insel oder auch eine große Insel, auf jeden Fall irgendein Ufer. Und ich möchte wissen, was es da noch so gibt. Und Küstenmenschen sind, naja, ihr wisst, Schublade, bla bla, aber eher tolerante Menschen, sehr interessiert am Reisen, sehr interessiert an anderen Kulturen, an anderen Sprachen, an anderem Essen, an anderem alles. Und tauchen einfach gerne in andere Welten ein. Was aber bei der Küste so wichtig ist, ist der Übergang. Und der Übergang, das ist ein so weites Feld. Also da kann man so dermaßen ums Eck denken. Die Küstenmenschen stehen gerne mit einem Bein in der Welt und mit dem anderen Bein in der anderen Welt. Zum Beispiel ein Buch lesen ist so eine Küstenumgebung. Man taucht in andere Welten ein, aber ist ja am Sofa so. Also man ist ja nicht wirklich da. Aber das Hirn taucht ja da ein. Oder ein Videospiel spielen. Oder auf einen Mittelaltermarkt gehen. Ja, man taucht da irgendwie ein, so vielleicht verkleidet man sich sogar. Ich finde, Fasching ist auch so ein Küstending. Aber irgendwie ja auch nicht. Also man wird ja nicht absorbiert davon. Und Küste kann aber auch sein, ich mache meine Hausaufgaben als Kind auf der Treppe zwischen Erdgeschoss und ersten Stock. Das ist ja der Übergang zwischen hier nach da. Oder auf der Türschwelle. Was meine Kinder schon auf der Türschwelle gesessen haben, die haben da ganze Picknicks veranstaltet. Also, ich habe zwei Küstenkinder. Also der Übergang kann man quasi so in Welten denken, aber eben auch physisch. Menschen, die gerne auf der Bordsteinkante entlang laufen. Ja, Übergang zwischen Straße und ja, Fußgängerweg. Am Rand vom Sofa sitzen. Also ich sage, mindestens einmal am Tag könnt ihr euch bitte nach hinten setzen, anstatt vorne zu hocken. Gefühlt im Fernseher. Ja, und alles natürlich, was so am Fenster, der Garten, die Terrasse, der Wintergarten. Wie gesagt, meine Kinder sind Küstenkinder und meine oder seine Hortpädagogin hat mir gesagt, ja, er steht immer wieder auf und schaut aus dem Fenster bei den Hausaufgaben. Und sie ist kurz davor, so eine Milchfolie zu kaufen. Weil sie halt immer dachte, der wird so abgelenkt. Wird er bestimmt auch. Aber ich sage, na bitte mach das nicht. Ich habe da nichts von Küste gesagt. Ich sage, nein, der braucht es mal für seine Augen, damit die mal woanders hinschauen. Aber eigentlich geht es darum, das Fenster ist einfach richtig für einen Küstenmenschen. Da ist man ja, klar ist man noch drin, aber so an der Scheibe kleben, ist auch schon ein bisschen draußen auch schon. Also das ist so ein Übergang. Natürlich auch die Küste oder der Waldrand oder der Stadtrand, der Flughafen, der Bahnhof, sind alles Übergänge. Übergänge findet ihr überall. Die Brücke, ja, zwischen zwei Ufern und alles, was mit Wasser zu tun hat. Wasser ist ja auch der totale Übergang. Schnee, Sauna, Regen, jede Pfütze, die es so gibt, wurde von meinen Kindern gefunden und entdeckt. Also Wasser ist auch in jeglicher Form totales Küstending.
Okay. Ja, sehr cool. Das heißt, wenn man jetzt einem Küstenmenschen, wenn wir nochmal das, unseren Abschluss aufnehmen, den wir jetzt immer am Ende von jeder Umgebung hatten, wenn man jetzt einem Küstenmenschen was Gutes tun will und angenommen, man geht zum Beispiel essen, dann kann man ihm den Platz am Fenster geben, zum Beispiel.
Ja,
Oder wenn es
oder
vielleicht so, ja?
sorry, ja, oder wenn man einen Tisch bucht, da kann man ja meistens noch dazu schreiben, besondere Anmerkungen oder Wünsche. Dazu schreiben, bitte, wenn möglich, einen Tisch am Fenster.
Mega cool. Oder es gibt ja auch zum Beispiel so manchmal so Restaurants am Fluss oder am See oder sowas. Also dann, keine Ahnung, das Fenster mit Blick auf den See wäre dann wahrscheinlich so perfekt.
Ja, perfekt. Das wäre
Verstehe.
richtig gut. Oder mit seinen Küstenkindern Videospiele spielen. Einfach in ihre Welt eintauchen und sagen, hey, das ist okay. Zum Beispiel auch bei Märktemenschen, das fällt mir gerade ein, ich weiß, es ist jetzt wieder out of Kontext hier, aber ich hatte mal einen Märktemensch zu Besuch und in Wien kann man ja viel machen. Und dann bin ich immer mit ihr extra in so Bäckereien oder in so Restaurants und so weiter, wo halt so, das war so ein Café für Eclairs. Und da war die ganze Vitrine voll mit bunten, krassen Eclairs. Und das ist halt Auswahl. Ja? Also man kann den Menschen was bieten, ja, damit die sich was aussuchen können. Und ja, das kam mir gerade noch. Ja, vielleicht habe ich Hunger deswegen, aber genau. Und den Küstenmenschen ist es eben, ja. Oder einfach baden gehen. Baden gehen. Ist auch, kommt mir immer wieder, es ist schon ein Weilchen her, waren meine Kinder, sie waren verkühlt, also sie waren krank, nicht schlimm, aber halt so Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und mein Mann ist dann mit ihnen in den Park gefahren und dann schickt er mir so, also sie hatten kein Fieber, und dann schickt er mir so Fotos, wie sie ihre Hosen hochgekrempelt hatten. Und dann standen sie in diesem Rinnsal, in diesem kleinen Bach, der da durchfloss, und hatten nasse Haare und überhaupt nicht so, bist du verrückt? Die sind doch krank. Die kannst du doch nicht nass machen. Hast kein Handtuch dabei, ne? Das Muttertier zu Hause schon total ausgeflippt. Am nächsten Tag, ich schwöre, waren die gesund. Das kann
Krass.
man sich nicht vorstellen. Und ich wusste das da damals schon. Aber natürlich Mutterinstinkte und Ängste so, haben dann übernommen. Aber es war für mich so ein Aha-Erlebnis, dieses, hey, es ist echt krass, diese Umgebung, Wasser und Übergang, das hat die einfach geheilt. Ich habe mal einer gefolgt in Australien, die gibt es leider nicht mehr auf Insta, sie hat aufgehört. Und die hat sich auch sehr damit beschäftigt und die hatte auch ein Küstenkind und sie hat gesagt, wenn möglich, wenn das Kind kein Fieber hat natürlich und nicht bettlägerig ist, setzt es mit der Windel an den Strand. Dachte ich, ja, ist einfach gesagt in Australien, aber ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja, aber wie krass ist das bitte? Weil wenn man, also gerade jetzt bei diesem Beispiel mit dem Wasser, so wenn man jetzt aus dem Verstand heraus entscheiden müsste, würde man ja im Traum nicht auf die Idee kommen, das zu tun. Also da würde ja alles sagen, nein, mach das auf gar keinen Fall. Aber wie krass ist es dann, wenn man einfach sowas weiß und dann die Kinder zum Beispiel so unterstützen kann? Ich finde das so mega.
Ja, ich auch.
Ja, danke erstmal. Also so, ich finde es so krass, dass wir jetzt einfach auch nochmal für Aha-Erlebnisse hatten und so schön, dass du uns einfach mitgenommen hast in alle sechs Umgebungen. Und an alle, die ihr zugehört habt, teilt mega gerne in den Kommentaren, welche Umgebung habt ihr? Habt ihr euch auch so wiedererkannt? Hattet ihr auch Aha-Erlebnisse oder euren Partner vielleicht oder so? Also wir freuen uns von euch zu lesen, entweder in den Kommentaren oder schreibt uns auf Insta. Genau, und dann, ich glaube, die Lena hat es ja schon geschrieben, gell? Haben wir immer noch so eine lustige Lebensfrage, die wir
Also
am
das hat sie mir nicht gesagt.
Hat sie nicht
Hast du
gesagt.
deswegen drei Würfel mit? Habe ich. Ich habe schöne Würfel. Die sind aus Perlmutt und sind rot. Ja, ihr da draußen, ihr seht das jetzt nicht. Und die eins ist ein Herzchen. Schaut's.
Oh, dann hätte
Oh.
ich heute gerne
Ja.
drei Herzchen, die Frage Nummer drei. Genau, also wir würfeln immer am Ende, wir wechseln uns da immer ab und dann wird immer eine lustige Lebensfrage gestellt. Das heißt, wenn du magst, darfst du super gerne einmal würfeln.
Also Uli hat gerade noch gut zu ihren Würfen gesprochen, dass jetzt eine gute Frage kommt. Wir sind gespannt.
Also, hört man
Ja.
das? Ja. So, eine 6, eine 1, eine 2 und eine 3.
Oh, ein
Okay.
Herzchen.
Ein Herzchen. Ich kann euch auch ein Foto dann davon machen.
Ja. Ja, gerne. Also ich guck mal.
Ich mache Foto und du stellst mir die Frage.
Genau, Frage 6. Oh mein Gott. Das ist gerade schon wieder crazy passend. Die Frage ist, woran merkt man bei dir, dass du hungrig bist?
Sehr lustig.
Ich liebe diese Frage.
Egal. Also, du meinst, wie andere, woran andere Menschen merken, dass ich hungrig bin? Mhm. An meiner sehr schlechten Laune.
Wirst du hangry?
Ja, sehr. Sehr, sehr, sehr. Ich habe eine aktive Verdauungsvariable, also das ist, wenn man draufschaut auf die Variablen, die oben links. Und das heißt, mein Hirn braucht permanent Essen oder irgendwas. Deswegen trinke ich auch immer Kaffee mit Hafermilch, weil Hafermilch ja auch nicht sättigend ist, aber hat Kalorien. Und wenn, da kommt das halt jetzt zusammen, das ist ganz schwierig, wenn ich essen gehen will und es ist nichts gebucht und wir machen so spontan, dann habe ich aber Hunger und dann finde ich aber kein Restaurant, was mich anspricht. Also ich glaube, da standen wir schon öfter vor der Scheidung. Okay. Ich habe dann so ein krasses Bild in meinem Kopf, wie das da ausschauen muss, wo ich essen will. Und wenn ich dann aber kein Restaurant, ich setze mich ja halt da auch nicht hin, wenn es mir nicht gefällt. Ich glaube, ich laufe halt dann weiter. Und das kann auch eine Stunde sein, aber ich laufe weiter. Und motz aber meinen Mann nebenher an. Warum wir nichts gefunden haben, warum wir nicht reserviert hatten, das kann ja wohl nicht sein. Und er sagt dann, mir setz mich so an. Na, der gefällt mir aber nicht, schaut voll scheiße aus. Ja.
Nein, also Uli, dein Mikro hat gerade überschlagen. Ich glaube, da ist es, hat hier kurz über...
Noch geht's. Noch ist nicht so schlimm. Ich weiß, ich brauche ja nur einen Stockwerk hochgehen.
Okay, sehr gut.
Aber wie lustig diese Frage, die jetzt kommt.
Ja, wie passend auch einfach gerade in die Situation. Ich musste gerade so schmunzeln.
Geil. Laura, an was merkt man es denn bei dir?
Also tatsächlich, verrückterweise, neuerdings auch, wenn das, also nicht schlimm, aber dass ich so leicht hangry werde. Das kannte ich sonst gar nicht von mir. Und es hat irgendwann so im Laufe des letzten Jahres, also sonst war ich so, ja, ich war dann hungrig, aber mein Körper hat dann irgendwie in so einen Modus geschalten und dann habe ich auch echt noch eine gute Zeit ausgehalten und habe nichts gesagt und es war auch okay. Und irgendwann im letzten Jahr habe ich das immer öfter beobachtet, dass ich so gemerkt habe, ich werde hungrig. Und wenn ich dann gemerkt habe, dass aus irgendeinem Grund, es wird sich noch rauszögern, bis wir Abendessen oder so, dann habe ich richtig gemerkt, wie so es immer mehr anfängt, in mir zu brodeln und ich immer ungeduldiger wurde. Und mir dachte so, jetzt würde ich aber schon gern langsamer essen, jetzt würde ich schon gern langsamer das Kochen anfangen. Und ich dann auch immer so ein bisschen ungemütlicher und gereizter wurde. Und das kannte ich so gar nicht von mir, aber ja. Also neuerdings werde ich auch ein bisschen hangry, tatsächlich.
Aber auch so laut wie Uli? Nein, nee. Kann ich mir bei dir nicht vorstellen.
Aber ich werde nur meinem Mann gegenüber laut. Der muss das aushalten.
Nee, bei mir ist es dann tatsächlich eher so, also nicht laut, aber schon so, dass ich sage so, okay, also meistens, dass ich dann anfange, eine Deadline zu setzen. Wenn ich so merke, okay, ich werde jetzt hungrig und es fängt sich an, hinauszuzögern, dass ich dann mal eine für mich relativ ungewöhnlich klare Ansage mache und sage, okay, ich würde aber gerne bis spätestens XY will ich, dass das Essen fertig ist. So, da will ich dann essen. Und falls es nicht möglich ist, dann esse ich einfach früher so oder dann mache ich mir jetzt noch was. Ja.
Ja, ich esse manchmal schon eine Schüssel von irgendwas, was ich gemacht habe, bevor meine Kinder dran sind. Weil ich mir nicht dauert zu lange, bis die daherkommen und Hände gewaschen haben und so, muss ich schon was essen.
Ja, aber das hilft.
Ist ja auch für sie. Es ist gut für sie.
Eben, haben ja alle was davon. Und ich finde, das hilft dann auch, weil dann hat man ja selber auch diesen Stress rausgenommen und dann kann man auch wieder entspannt warten. Und ich habe dann meistens trotzdem noch Hunger. Ich esse dann einfach so eine Kleinigkeit, dass es so ein bisschen gestillt ist und ich kann dann trotzdem später noch was essen.
Ja.
Ja. Lena, wie ist es bei dir?
Ich informiere. Ich sag, in 10 Minuten werde ich hangry. Ich müsste jetzt in den nächsten 10 Minuten was essen. Also daher, wenn mir das gelingt, dann kann ich das vorher ankündigen. Und dann, wenn es nicht klappt, dann snacke ich einfach.
Das klingt sehr entspannt.
Ich frage mich gerade, warum ich das nicht mache, aber bei mir ist dann, wenn ich dann hangry bin, ist es zu spät zum Informieren. Was ist das? Der Bär schon draußen, bringt es nichts mehr.
Aber kurz vorher Bescheid geben, gleich wäre, ich bin 5 vor hangry?
Nee.
Geht nicht.
Ich bin dann einfach schon da. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das noch abschweife. Nee, es ist zu spät.
Also bei mir ist es dann manchmal vielleicht auch schon zu spät, aber ich gebe dann immer noch eine Schonfrist zu.
Aber es ist eine gute Idee. Ich habe auch gerade schon überlegt. Aber ich glaube, bei mir kommt der Hunger dann manchmal zu plötzlich. So, ich denke dann lang, passt noch und dann merke ich, oh, jetzt habe ich Hunger. Aber dann ist auch irgendwie, dann brauche ich schnell.
Genau.
Jetzt muss ich essen.
Ja, witzig. Dankeschön. Ich fand jetzt gerade noch mal richtig geile Frage, irgendwie passend für heute. Und wir haben immer noch, wenn wir eine dritte Person quasi mit dabei haben, eine Abschlussfrage, die wir stellen. Und unser Podcast heißt ja Lust auf Leben. Deswegen ist unsere Frage, wo hast du Lust auf Leben oder was macht dir Lust auf Leben?
Eine coole Frage, weil ich ja dieses Jahr das Motto rausgeworfen habe, ich habe Spaß am Leben, was ja im Prinzip das Gleiche ist. Ich habe Lust am Leben, also Essen. Essen geht immer. Ich liebe Essen. Je hochwertiger und abgefahrener, desto besser. Ich liebe das Reisen, ich liebe das Lesen, Zeit mit meinen Herzensmenschen verbringen, aber auch zu arbeiten. Arbeit ist für mich ein großer, wichtiger Teil und so halt die Mischung aus allem.
Voll schön. Dankeschön.
Danke euch, dass ich
da bin. Liebe Uli, gibt's denn jetzt, bevor wir dann abschließen und alle was essen, bevor wir hangry werden, noch etwas, das du sagen möchtest, mitteilen möchtest oder bist du rundum fein?
Also mir ist wichtig, erlaubt euch in eure optimale Umgebung zu kommen. Auch wenn andere Menschen komisch schauen oder das nicht verstehen. Das ist egal. Das ist ihr Leben. Die müssen mit sich selbst klarkommen und ihr müsst aber mit euch klarkommen. Und wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr keine Ideen mehr habt, wenn die Motivation fehlt oder was auch immer so vielleicht euer Thema ist, versucht's mal mit der Umgebung. Denn Umgebung hat immer, immer, immer Einfluss auf uns. Und das sind nicht nur die Orte, es sind auch die Menschen. Und wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die ihr vielleicht liebt, aber die euch nicht gut tun, dann reduziert trotzdem den Umgang mit ihnen, weil das, wozu? Wozu sich dem aussetzen? Ja, also erlaubt es euch, für euch zu sein.
Was für eine schöne Abschlussbotschaft. Dankeschön. Ja, dann danke auf jeden Fall auch an alle, die bis hierhin zugehört haben. Danke, Uli, für deine Zeit, für all dein Wissen, alles, was du hier mit reingegeben hast, dass du da warst. Es war so schön, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann sagen wir an alle, wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und tschüss, denkt dran.
Dein Leben wartet. Und hier Abspann, die noch nicht gehört haben. Wir verlinken alles von Uli in der Infobox. Hört in ihren Podcast rein, Insta, Webseite, was auch immer. Uli ist so, so, so eine tolle Frau, so eine Inspiration. Folgt ihr. Es macht einfach so Spaß und hört euch den Podcast an. Und Liebe an Uli, geht raus. Tschüss.
Tschüss.
Uli, möchtest du auch noch Tschüss sagen?
Tschüss. Ich bin mir nicht sicher.
Das ist super. Jetzt haben alle, die bis hierhin zugehört haben, haben noch einen kleinen...